Dazu werfe ich einen Blick auf den Zustand der Welt, wie ich ihn sehe. Das ist gerade nicht die Projektion. Danke. Ein tiefer Riss, das kennzeichnet die heutige Welt. Ein Riss zwischen Mensch und Mensch. Selbst das, was als Liebesbeziehung beginnt, kann zerbrechen. Ehen scheitern heute reihenweise. Und Kriege zwischen Völkern, Feindschaft zwischen Volksgruppen. Konflikte sind normal heute. Aber, ob's andere Richtung, auch durch den Menschen selbst geht einher, ein Riss. Hier als Herz dargestellt. Die Menschen muten sich selbst viel zu viel zu und anderen auch. Passt das vom Mikro, Heinz? Gut. Überforderung, Selbstvorwürfe, überzogene Erwartung an sich. Das alles kann zum Beispiel zu Depressionen führen. Menschen, die von Gott auf Beziehung hin doch geschaffen wurden, ziehen sich zurück aus Scham. Sie fühlen sich nicht gut genug und suchen dann Trost oder Betäubung in Alkohol oder anderem. Diese letzten zwei Sätze sind übrigens ein großer Teil Selbstzeugnis von mir. Dieser Riss durch den Menschen ist real da bei vielen. Ups. Und auch zwischen der Schöpfung, der Natur um uns und den Menschen geht ein Riss. Klimakrise ist gerade ein ganz aktuelles Beispiel. Aber das war nicht immer so. Denn nachdem Gott die Erschaffung der Welt abgeschlossen hatte, sprach er.
Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.
Meine Frau Karin wird jeweils zu dem, was ich sage, Abschnitte aus der Bibel vorlesen. Der Mensch war anfangs von Gott total toll gemacht. Er spiegelte Gottes Herrlichkeit wider. Er war konstruiert, in Anführungszeichen, für die Gemeinschaft mit Gott.
Da sprach Gott: Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über das Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau.
Ein einziges Gebot hatte Gott den Menschen gegeben. Doch das brach der Mensch. Und darin überschritt er eine Grenze, das Seien wollen wie Gott. Er war Geschöpf und eben nicht Gott. Geschöpf meint, er ist auf Zufuhr von außen angewiesen, sowohl für Leib als auch für Seele. Berichtet wird das durch die Versuchungsgeschichte mit Schlange und Apfel. Mit Apfel und Schlange. Sie beginnt mit der Frage:
Sollte Gott gesagt haben?
Sollte Gott gesagt haben? Gottes Autorität wird in Frage gestellt. Und damit er selbst. Aber ich will mich heute auf einen ganz zentralen Punkt daraus konzentrieren, weil das viel aussagt über den Zustand der Welt heute.
Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist.
Die Lage des Menschen heute lässt sich beschreiben aus dem, was da passiert ist, als der Mensch auf diese Lüge einging. Der Mensch entzieht Gott das Vertrauen. Guckt euch mal im Land hier um. Gott existiert praktisch nicht mehr. Er lässt sich hinreißen zu dem Gedanken, Gott enthält mir was vor. Gott als Spaßbremse ist heute auch nicht fremd. Ein zweites, der Mensch macht sich zum Maßstab aller Dinge. Eingeschlossen die Frage, was wahr ist und nicht. Da gibt es ein krasses Beispiel aus der jüngeren Geschichte, eine Wahl in USA. Und in diese Selbstbewertung der Dinge ist eingeschlossen zu entscheiden, gibt es Gott überhaupt oder nicht? Sein wollen wie Gott. Keiner von uns denkt daran, ich will Weltherrscher sein. Aber der Mensch gründet sich in sich selbst. Er sucht in sich selbst und definiert sich über sein eigenes Tun. Das funktioniert aber nicht. Es funktioniert scheinbar oder gar nicht. Und guckt euch den Riss hier an. Und auch ich als Einzelgänger habe das nicht hinbekommen. Ich habe mich definiert über das, was ich tun konnte und wollte in meinem kleinen Bereich alle Fäden in der Hand haben. Rausgekommen ist dabei Ersatzbefriedigung. Es geht nicht. Denn Gott selbst ist die Quelle alles Lebens.
Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber.
Ich fasse bis hier zusammen. Der Mensch war für die Gemeinschaft mit Gott gemacht. Aber er hat sich aus dieser Beziehung rausgerissen und damit von der Quelle des Lebens. Sich von Gott abzuwenden, bezeichnet die Bibel als Sünde. Ich werde diesen Fachbegriff später noch einmal benutzen. Und Gott von seinem Platz zu schubsen, ist eine immense Schuld. Jeder Mensch heute, Sie und ich, wurde in den Zustand dieser Trennung von Gott hineingeboren. Gott und Mensch sind ebenfalls getrennt. Die überbordende Ungerechtigkeit hier auf der Welt ist eine Folge davon. In sich selbst gegründet zu leben, geht eben nicht. Die Menschen nehmen sich Dinge weg, leben auf Kosten anderer, sind einander Feind, ist ja bekannt. Hier oben beginnt dieser lange Riss. Gottes Lebens- und Liebeskraft kann nicht mehr zu den Menschen fließen. Gott zeigt sich aber als herrlich, als das reine Licht, durch und durch gerecht, die Liebe in Person. Einfach hier rüber geht nicht. Wir würden augenblicklich vergehen.
Mein Angesicht kannst du nicht sehen. denn kein Mensch wird leben, der mich sieht.
Davor bewahrt uns Gott in seiner Gnade. Er will nicht, dass wir vergehen. Gnade ist ein Insiderbegriff, die meint, Gott ist durch und durch für uns. All sein Handeln ist auf diesem Hintergrund zu verstehen. Einfach zu Gott rüber geht also nicht. In seiner Liebe zu uns hat Gott darum einen anderen Weg gewählt. Er sandte seinen Sohn in diese Welt als Mensch geboren mit dem Namen Jesus. Jesus war ganz Mensch und ganz Gott. Wie das geht, keine Ahnung. Die Bibel bezeugt uns:
Bei Gott ist kein Ding unmöglich.
Gott ist eben Gott. Das sind ganz andere Dinge. Aber das Wichtige daran ist, Gott gab seinem Sohn einen Auftrag mit. Befreie meine Menschen, bringe ihnen das Leben aus mir zurück. Befreie sie von der Schuld und von der Verstrickung, in die sie geraten sind.
Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen.
Jesus lebte hier auf der Erde und zeigte den von Gott entfremdeten Menschen Gottes Wesen. Liebe, Barmherzigkeit, Geduld, die bedingungslose Annahme der unreinen Menschen, Vergebung und seine Gerechtigkeit. Er zeigte den Menschen die Lebensfülle Gottes eben durch die vielen Wunder. Die Berichte dazu, Evangelien genannt, sind hier nachzulesen. Lesen bitte im Glauben, dass Gott ist.
Wer mich sieht, der sieht den Vater.
Wer mich sieht, der sieht den Vater. Diese Selbstaussage Jesu hat ihm den Vorwurf eingebracht, der Gotteslästerung.
Um eines guten Werkes willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen. Denn du bist ein Mensch und machst dich selbst zu Gott.
Wegen dieses Vorwurfs zog sich Jesus den Zorn der religiösen Oberschicht zu und wurde später an diesem Kreuz hingerichtet. Jesus starb unschuldig, denn er war Gottes Sohn. Ich greife die Feststellung von vorhin auf. Der Mensch erlag der Lüge, sein zu können wie Gott, in sich selbst gegründet leben zu können. Und nun bezeugt uns die Bibel auf der anderen Seite, dass Gott alle unsere Schuld auf Jesus geladen hat, als dieser unschuldig verurteilt wurde und hingerichtet wurde. Jesus ist stellvertretend für unsere Schuld gestorben. Für jede einzelne Ungerechtigkeit.
Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.
Ja, für meine Schuld. Ich als Einzelgänger wollte alle Leben, alle Fäden in meinem Leben in der Hand haben und hatte Gott rausgeworfen. Ich lebte definiert durch mein eigenes Tun. Dieses Sein-Wollen wie Gott, das hatte ich damals überhaupt nicht vor Augen, kannte in den Zusammenhang nicht. Aber ich habe so agiert. Und dass Jesus unter genau diesen Vorwurf hingerichtet worden ist, gibt mir die Gewissheit, dass meine Schuld getragen ist. Denn er starb ja stellvertretend für uns. Diese Wahrheit hat mich ein ganzes Stück frei gemacht. Brauchen wir überhaupt Befreiung? Die Antwort überlasse ich Ihnen.
Und jetzt hören wir ein Zeugnis von der Barbara. Darf ich ans Mikro kommen?
Meine Gedanken zu Karfreitag, die beginnen eigentlich in meiner Kindheit. In meiner Kindheit war Karfreitag ein schwerer Tag. Karfreitag bedeutet, ja, ich sag's mal ganz ehrlich, kein Fleisch essen. Es war meiner Familie irgendwie ganz schlimm. Es bedeutete Trauer, Schwermut und es bedeutete auch für mich, ja, ich wusste, da ich in einer traditionellen Kirche aufgewachsen bin, es bedeutet, Jesus wird ans Kreuz geschlagen. Aber es bedeutete für mich also nur etwas Schlimmes. Als wir zu der Aktion eingeladen haben, es gibt kein Ostern ohne Karfreitag, ist mir das so bewusst geworden, dass wir die Befreiung an Ostern nicht erleben können, wenn wir mit Jesus nicht auch dieses Leiden durchstehen würden. Die Stimmung in der Familie war immer sehr gedrückt, auch in der traditionellen evangelischen Kirche. Mancher kennt es vielleicht, wird sehr schwere Musik gespielt, obwohl ich Kirchenmusik-Fan bin, muss ich sagen. Auch spät im Posaunenchor. Es waren immer sehr, sehr schmerzvolle Lieder. Es war Trauerstimmung. Es durfte nicht, ja, gelacht werden. Und manchmal wusste ich gar nicht, wie ich mich an Karfreitag richtig verhalten soll oder darf. Ich habe auch weder im Konfirmandenunterricht noch in irgendeiner Form in der Kirchengemeinde früher eine Erklärung bekommen, was Karfreitag eigentlich für mich ganz persönlich bedeutet. Heute ist mein Blick ein ganz anderer. Ich habe Menschen getroffen, ich habe Predigten gehört, ich habe mich mit der Bibel beschäftigt und ich kann euch nur sagen, dass das Unbegreifliche ist immer noch sehr schmerzvoll. Ich bin ganz bei dir, Knut. Das ist so. Gott hat für mich ganz persönlich seinen Sohn leiden lassen. Aber ich begreife mittlerweile, dass das nötig war, dass wir sonst keine Chance gehabt hätten, jemals zu Gott zu kommen. Jesus hatte keine Alternative. Jesus hat es angenommen. Für mich, für dich, für uns alle. Es ist unbegreiflich und doch ist mir klar, dass wir einen großen Gott haben, der für mich sein einziges Kind gegeben hat. Jesus hat für uns den Weg zum Vater frei gemacht. An Karfreitag ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Und nun bin ich frei, weil ich jetzt verstanden habe, dass Karfreitag immer ein Tag der Trauer, ein schmerzvoller Tag bleiben wird. Aber ich habe mittlerweile gelernt, ich kann mich auch an Karfreitag freuen. Ich kann dankbar sein, ich kann, weil ich Vergebung erfahren habe. Die Liebe unseres Herrn Jesus Christus, die ruht auf uns. Ich muss nicht mehr Angst haben vor Karfreitag. Ich bin frei. Jesus hat mir vergeben, er hat euch vergeben. Aber das müssen wir auch immer wieder feiern. Darum ist Karfreitag für mich ja schon ein Tag der Trauer, aber vor allem ein Tag der Freude, weil nicht mehr ich vor Gott schuldig bin. Ich bin frei. Meine Sünden hat er mir vergeben. Und ich bitte euch, macht euch dessen bewusst, dass er es gern getan hat. Früher war für mich unbegreiflich, wie kann Gott sowas zulassen? Warum? Aber es hat mir auch niemand erklärt. Aber wenn man sich mit der Bibel beschäftigt, mit Menschen drüber spricht, dann wird man frei. Und man versteht, warum Jesus das erdulden musste. Ich habe noch ein kleines Gebet mitgebracht. Auf der Suche nach Glück führt der Weg am Kreuz vorbei. Dort hat einer das ganze Unglück meines Menschseins auf sich genommen. Komm her zu mir, wenn du beladen bist, sagt er liebevoll. Nur Einladung, kein Druck. Ich laufe in seine offenen Arme und finde mehr, als ich erträumte.
Vielen Dank, Barbara, dass du uns geschildert hast, wie du früher Karfreitag persönlich erlebt hast. Wir möchten jetzt oder wir werden jetzt zwei Lieder singen. Lieder geben den Gedanken oft wieder von dem, was wir bereits gehört haben. Die Lieder werden hier an der Leinwand erscheinen.
Jesus, der Schuldlose, starb stellvertretend für uns am Kreuz. Aber was bedeutet das nun? Bin gerade nicht da, wo ich sein wollte. Wenn jemand nicht an Gott glaubt, den interessiert doch auch seine Schulden vor Gott nicht.
Hier scheiden sich die Wege. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.
Gott wird die Welt richten. Auch das gehört zur Wahrheit. Denn Gott ist durch und durch gerecht. Um uns vergeben zu können, hat er ja die Schuld, die angefallen war, stellvertretend auf seinen Sohn Jesus Christus gelegt. Das hatten wir zuvor gehört. Die Entscheidung, das anzunehmen, liegt bei uns. Das Evangelium, liebe Hörer, ist keine Drohbotschaft, zu der Menschen das schon oft gemacht haben. Es ist die Botschaft von der Retterliebe Gottes. Gott ist durch und durch für uns. Von Gott her sind wir nicht für das Gericht bestimmt.
Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
Denn der Auftrag, den Gott seinem Sohn mitgegeben hat, war ja, bringe den Menschen das Leben.
Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben.
Ich komme nochmal auf die Stelle von zuvor zurück. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Jesus aufnehmen, einen Toten aufnehmen, der wurde doch stellvertretend für uns am Kreuz hingerichtet. Um die volle Tragweite dessen, was da passiert ist, euch darstellen zu können, muss ich mal kurz im Kalender vorausgreifen. Gott hat Jesus Christus an Ostern vom Tode auferweckt. Jesus lebte 40 Tage hier auf dieser Erde und wurde dann in den Himmel zurückgeholt. Gegen Pfingsten hat Gott diesen Jesus Christus als Alleinherrscher über das ganze Weltall eingesetzt und ihn gleichzeitig zurückgesandt zu uns Menschen. Wohin? In die Menschen, die an ihn glauben. Dass Jesus auferweckt wurde von den Toten, das ist vielfach bezeugt. Dass er Alleinherrscher über den Kosmos ist, seine Königsherrschaft, die ist heute noch dem menschlichen Auge verborgen. Und die Gegenwart des Heiligen Geistes in den Glaubenden zeigt sich durch seine Wirkung umso mehr, je mehr Raum wir ihm geben. Ich weiß, liebe Gäste, mag ein dicker Brocken für Sie sein, die Wahrheit, die ich jetzt mal so knapp verkündet habe. Aber ich wollte euch das bezeugen, denn sonst hängt die weitere Fortführung von der Bedeutung des Kreuzes schlicht in der Luft. Beim Kreuz geht es nämlich um Befreiung. Jesus Christus lebt. Er befreit den Glauben von sämtlicher Schuld. Und zwar auch das, was ich in Zukunft verbocken werde. Das muss bearbeitet werden, aber es wird mich nicht mehr von Gott trennen. Und diese Gewissheit hat mein Herz richtig entlastet. Wer den lebendigen Herrn Jesus in sein Herz aufnimmt, den sieht Gott als so rein an, dass er Wohnung in einem nehmen kann.
Nach Gottes Willen sind wir geheiligt, ein für alle Mal, durch das Opfer des Leibes Jesu Christi.
So rein, dass Jesus Wohnung nehmen kann. Im Rahmen seines Abschieds von seinen ganz engen Begleitern damals, also kurz vor Karfreitag, hat Jesus zu ihnen gesagt:
Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen.
Und wo der Herr des Universums zugegen ist, da haben selbst Tod und Teufel nichts mehr zu melden. Ich fange aber mal ganz klein an, nämlich bei mir. Ich habe von meinem Elternhaus her mir diese Zuschreibung auferlegen lassen: Mach alles gut und richtig. Ich habe die auch voll akzeptiert und das war mein Lebensweg. So habe ich ihn angesehen. Doch über die Jahrzehnte sprach tief in mir: Du bist nicht so, wie du sein sollst. Gerade finanzielle Fehler konnte ich mir nicht verzeihen. Mit 59 hat mich Jesus gefunden und ich bin ihm diesmal nicht ausgewichen, sondern habe ihm mein Leben gegeben. Aber ich bin mit dieser alten Einstellung, mach alles gut und richtig, in dieses Glaubensleben gestartet. Natürlich war ich am Anfang froh, dass die Schuld weg war. Aber so mit der Zeit habe ich gemerkt, ja, ich schaffe das doch gar nicht, was Gott sich da vorstellt. Ich fühlte mich untreu. Und als Einzelgänger hatte ich auch eine ganze Menge Menschenscheu mitgebracht. Und es kam diese alte Stimme wieder hoch: Du bist nicht so, wie du sein sollst.
Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist.
Genau diesen Widerspruch habe ich in mir gemerkt. Friede, Freude ist Kennzeichen des Heiligen Geistes, des Reiches Gottes. Und ich fühle mich eben untreu. Zwei Begegnungen haben mir da rausgeholfen. Zum einen hat mein Freund Daniel mir mal aufgezeigt, was das ewige Leben eigentlich ist. Dieses ewige Leben hat eine andere Qualität. Es hat göttliche Qualität. Es ist die versöhnte, tiefe Beziehung, lebensspendende Beziehung mit Jesus Christus, die hier und heute beginnt und beim Tod meines sterblichen Leibes nahtlos weitergeht.
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.
Das ewige Leben, das sind Worte von Jesu gewählt. Das ewige Leben ist diese tiefe Beziehung mit ihm, das zusammengewachsen sein. Er in mir und ich in ihm. So drückt die Bibel das wörtlich aus. Jesus Christus ist in Person das Leben, für das Gott uns geschaffen hat. Und das Zweite, was mir geholfen war, mein inneres Dilemma loszuwerden, war, es mal vor einem Menschen auszusprechen. Allein durch das Aussprechen verlieren finstere Dinge schon einen Teil ihrer Macht. Diese Stimme, die ich da gehört habe, die war nicht stubenrein, ich will sie hier nicht benennen. Dieser Mensch erkannte im Geist, dass ich unter einer Last litt, die nicht von Jesus war.
Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
Ich lebe nicht vor einem gestrengen Gott, vor dem ich alles richtig machen muss. Nicht, dass ich dies und jenes vollbringen muss, um ihn wohlgesonnen zu stimmen. Er ist wohlgesonnen. Ja, ich darf sogar Fehler machen und ich darf auch Grenzen haben. Ein Gott, wie wir ihn manche haben, vor dem hat das Gottesbild, was manche haben, vor dem Gott hat man ja am liebsten seine Ruhe. Man leistet seinen Dienst und ist froh, wenn man es hinter sich hat. Ich stehe gar nicht einer Flut an Geboten mehr gegenüber, sondern einem einzigen, dem großen Gebot der Liebe. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Jesus Christus will dieses Gebot erfüllen, und zwar in mir drin.
Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen.
Mit Gesetz und Propheten, also Gesetz meint einfach Gottes gute Gebote an der Stelle, liebe Gäste, die uns zum Leben gegeben sind. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. So was tut man in der Lebensbeziehung überhaupt nicht. Da denkt man nicht dran. Jesus Christus ist gekommen, Gottes Willen in uns zu erfüllen, durch uns andere Menschen zu lieben, uns selbst, und dass wir andere Menschen lieben können. Mach mal gerade eine Pause, Mensch. Ja. Gott möchte, dass sein Liebesstrom durch uns wieder fließen kann. Zu uns, zu anderen Menschen und dann als Lob und Dank zu ihm auch zurück. Wenn mir jemand krumm kommt, ja, so richtig geht's mit der Liebe nicht. Aber wenn jemand mein Feind ist, da ist das mit der Liebe bei mir zu Ende. Gottes Liebe aber ist anders, von der wir hier so oft sprechen. Gottes Liebe unterscheidet nicht zwischen Freund und Feind. Wenn dem nicht so wäre, keiner von uns wäre hier heute mehr da.
Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.
Gott lässt sich nicht spotten, so wie das am Anfang da war, sollte Gott gesagt haben. Das wird nicht ewig so bleiben. Gottes Wille wird getan werden. Und es ist ein Wille zu unserem Besten. Was ist denn sein Wille? Ein Vers, den ich dir nicht gegeben habe.
Okay. Dann kann ich noch.
Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gott will uns mit all dem versorgen, was wir brauchen. Wir sind ja als Geschöpf auf Zufuhr von außen angewiesen. Sie sollen mein Volk sein. Sein bedeutet, wir dürfen sein. Wir sind mehr als das, was wir nur tun. Die Engländer haben da ein schönes Sprachspiel vor. I'm a being, I'm not a doing. Gott will uns und durch uns anderen seine Liebe, seine Fülle schenken. Alles, was uns Gott geben möchte, ist in Jesus Christus verborgen.
Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist.
Gott schenkt uns Jesus Christus als lebendigen, auferstandenen Herrn. Guckt euch diesen Jesus an, lernt ihn kennen. Gott möchte uns damit beschenken. Nochmal ganz in Ruhe. Ein Christ lebt nicht für Gott. Er lebt aus der Fülle Gottes. Ich habe euch doch zuvor beschrieben, wie ich in mein Glaubensleben gestartet bin. Mich selber abmühen. Und mal ganz ehrlich, das, was ich euch jetzt verkündigt habe, ich bin da selber erst ganz am Anfang, dass ich das auch wirklich lebe, was Gott mir schon längst geschenkt hat, das Christus in mir. Aber von einem bin ich überzeugt, die Wahrheit wird mich frei machen. Die Wahrheit über Gott, die Wahrheit über uns Menschen und die Wahrheit, wie es hier in der Welt ausschaut. Und diese Wahrheit ist eine Person. Jesus Christus selbst ist die Wahrheit.
Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.
Und was ich eben benannt habe, das beschreibt die Bibel als Buße. Ich wende mich in meinem Herzen zu Gott und ändere mein Denken gemäß der Wahrheit. Jesus Christus ist diese Wahrheit in Person. Lernt ihn kennen, guckt ihn euch an.
Um das Gehörte jetzt wieder sacken zu lassen, möchten wir einfach ein weiteres Lied singen. Der Text erscheint wieder an der Leinwand. Hören Sie einfach zu.